Herr Plischke, vielen herzlichen Dank für diese freundlichen Worte der Einführung. Ich denke, dass ich fast das abnehmen kann. Ich sicher bin. Ach, Sie nehmen das auf. Okay, ja. Lassen wir das so, ja. Sehr schön. Ihre Worte haben mich ein wenig erinnert an ein russisches Sprichwort. Das heißt, allzu viel Weihrauch verrußt den schönsten Heiligen. Ich bitte auch um Nachsicht, dass ich zu Ihnen ohne Manuskript spreche, denn das wäre schon der erste Fehler. Sie erinnern sich vielleicht, dass es einen britischen Lord gegeben hat, der sein Manuskript abgelesen hat im Oberhaus und schließlich auf Seite 3 auf ein leeres Blatt stieß, wo sein Ghostwriter drauf geschrieben hatte, "Now you are on your own, you old bastard." Ich bedanke mich auch, dass Sie, Herr Plischke, hier bereits Goethe erwähnt haben, der ja übrigens ein großer Bayern-Verehrer gewesen ist und auf der anderen Seite ein großer Berlin-Verweigerer gewesen ist. Er hat ja über Berlin bereits während seiner Studienzeit in Leipzig gesagt, kein gottloserer Ort in ganz Europa als Berlin, während er umgekehrt hier ja in Bayern verewigt worden ist durch den Hofmaler Stieler. Sie können das Bild ja hier in der Pinakothek sehen. Und er hat auch korrespondiert mit Ludwig I. und hat sich ganz besonders innerlich gefreut über einen Brief, den Ludwig I. an den Preußen eben nach Berlin gerichtet hat, auf einen Vorwurf hin, den ihm Friedrich Wilhelm IV. Gemacht hatte. Er hatte ihm nämlich Vorhaltung gemacht wegen seines Lebenswandels mit Lola Montes, worauf damals Ludwig I. sehr witzig geantwortet hat. Lassen Sie mir meine Lola Montes, Sie, der sie habend, nicht gekonnt ist. Das ist also Goethe, der in der Tat diesen Satz gesagt hat im Faust, es irrt der Mensch, solange er strebt, und der Jubilar des Jahres heute, nämlich Bert Brecht, hat es ja paraphrasiert in seinem Gespräch mit Keuner, mit Herrn Keuner, wo Keuner ja gefragt wird, was machen Sie jetzt zurzeit, worauf Keuner sagt, ich bereite soeben meinen nächsten Irrtum vor. Und das ist im Grunde das Thema des heutigen Abends für mich. Ich möchte eigentlich der Frage ad 1 nachgehen, woran liegt es, dass wir überhaupt dem Irrtum verfallen sind, warum wir überhaupt Fehler machen. Das ist eine Frage, bei der ich zunächst zurückgehen will auf im Grunde die Grenzen unserer neuronalen Fähigkeiten, die wir erworben haben in der biologischen Evolution, wenn Sie so wollen. Und ich will dann auch die Frage stellen, wie es kommt, dass wir im Grunde aus den vielen Fehlern und den Irrtümern, die wir begehen, eigentlich sehr schwer und nur langsam bereit sind zu lernen. Ich will dann in einem zweiten Schritt nach praktisch den Fehlervoraussetzungen aus der biologischen Evolution auf die Fehler der kulturellen Evolution eingehen. Das heißt, unsere Fehlerkultur, unsere westliche Fehlerkultur vor allen Dingen auch in Relation setzen mit einer ganz anderen Fehlerkultur, die ich in fast 7 Jahren, als ich in Asien tätig war, kennengelernt habe, nämlich der Fehlerkultur Chinas und vor allen Dingen auch Japans. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auch für Sie, weil ich immer wieder versuchen werde, heute Nachmittag einzugehen auf fehlerrelevante Aspekte, vor allen Dingen für Sie als Unternehmer. Und ich glaube, dass gerade die Herausforderungen, die jetzt aus Asien auf uns zukommen, durchaus ein Anlass sind, auch diese Differenz der verschiedenen Fehlerkulturen aufmerksam zu machen und damit auch auf die Fehlerquellen, die wir im Umgang mit Asien immer wieder an den Tag legen. Das ist ein sehr großes Problem, das, glaube ich, noch nicht weit genug bei uns diskutiert worden ist, aber wahrscheinlich uns immer mehr auf den Nägeln brennen wird. Also ich beginne zunächst einmal mit der Frage, warum wir aus Fehlern und Irrtümern eigentlich ungerne lernen. Das hat im Grunde zu tun mit einem Fitnessvorteil der biologischen Evolution, nämlich der Fähigkeit, wie es die Hirnforschung sagt, durch Aktivierung des präfrontalen Kortex alle negativen Dinge, dazu zählen ja die Fehler, durchaus zu verdrängen. Das heißt, die Fähigkeit, expositivo zu leben, ist ein Fitnessvorteil des Überlebens. ein mentaler Fitnessvorteil, den Sie sicherlich alle nachvollziehen können. Das führt dann zu dem berühmten Ergebnis, das ja in der Kritik des Herzens bei Willa Busch ja auftaucht, gesetzt den Fall, ich kritisiere mich, so kommt denn doch am Ende heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Das ist also dieser Vorgang, nachdem wir übrigens auch Memoiren schreiben. Im Grunde gilt das Motto, je älter ich werde, desto besser bin ich gewesen. Das hängt mit dieser Verdrängungskultur zusammen. Hinzu kommt natürlich auch der soziale Faktor, die Eitelkeit. Auch das im Grunde ein Fitnessvorteil der biologischen Evolution, nämlich das positive Selbstwertgefühl, die Bestimmung ex positivo auch. Wobei man allerdings gerade bei der Eitelkeit ja sich erinnern muss an Bismarck, der ja dieses treffende Wort gesagt hat. Die Eitelkeit ist ein Defekt, den man von der Begabung abziehen muss, auf die Gefahr hin, dass von letzterer nichts mehr übrig bleibt. Das ist also die Gefahr, die bei diesen beiden Punkten wittert. Und damit jetzt zu der anderen viel wichtigeren Frage, und Sie haben das Thema schon angeschlagen durch das große Zitat von Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass wir offenbar von einem Irrtum in die nächsten wandern oder, wie es Nietzsche mal gesagt hat, unsere letzten Wahrheiten sind eigentlich nichts anderes als die von uns noch nicht erkannten letzten Irrtümer. Wir sind also im Grunde offenbar immer klug erst im Nachhinein, beziehungsweise in sehr vielen Fällen. Und das hat etwas zu tun mit einem Ergebnis, das letztlich schon Goethe gewusst hat, ohne dass er die neurowissenschaftlichen, also die Hirnforschungsergebnisse gekannt hat. Das hängt zusammen mit einem Satz, den ich vielleicht an den Anfang da stellen sollte. Er hat einmal gesagt, Theorien sind Übereilungen des ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gerne loswerden möchte. Ein etwas komplizierter Satz. Also ich wiederhole ihn mal sicherheitshalber. Theorien sind Übereilungen des ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gerne loswerden möchte. Das heißt, wir sind grundsätzlich offenbar durch die Evolution praktisch gezwungen worden, das Chaos um uns und in uns möglichst rasch, auch im Sinne eines Überlebens, als Fitnessvorteil, zu definieren. Das heißt, die Bannung der Geister wird bei uns im Wesentlichen bestimmt durch die Benennung. Der Verstand und die Sprache sind offenbar mit Fähigkeiten, die wir entwickelt haben, um mit Problemen fertig zu werden, indem wir sie benennen und in Gestalt von Konstrukten und Theorien. Derjenige, der darüber besonders geforscht hat, ist Wolf Singer, der Leiter des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt am Main, der zu dem Ergebnis gekommen ist, dass wir offenbar nur 10-15% der Wirklichkeit überhaupt erkennen. Mehr ist nicht drin bei uns, wie man so neudeutsch sagen würde. Wir haben den Rest, decken wir, wie Singer sagt, ab durch Konstrukte oder, um zurückzukommen zu Goethe, durch Theorien über uns, über andere, über die Welt. Das heißt, wir beruhigen uns anthropozentrisch, also gerichtet von der Sehweise des Menschen auf die Welt, mit diesen paar Dingen, mit denen wir offenbar in der Evolution ganz gut durchgekommen sind. Das sind vor allen Dingen unsere Kategorien und unsere Anschauungsformen von Raum und Zeit. Und darüber hinaus entwickeln wir über die Dinge, die wir nicht verstehen und die wir nicht wahrnehmen können, im Wesentlichen Theorien und Konstrukte. Und es liegt auf der Hand, dass das natürlich ein großer Fehlerfaktor ist. Das sind so 80-95% Fehlerquellen, mit denen wir ununterbrochen umgehen, die wir also immer wieder formulieren. Wir müssen praktisch solche Entwürfe machen, Zielsetzungen, die aber unter der Prämisse eben von Konstrukten und Theorien stehen und wo Goethe also empfiehlt, man solle da vorsichtig umgehen, überhaupt mit seinen Urteilen, soweit man sie also absolut setzt, denn es kann sich im Nachhinein herausstellen, dass es sich eben doch leider auch wieder um einen Irrtum gehandelt hat. Gibt es also den schönen Satz von ihm gegenüber dem Grafen Sternberg, wo er sagt, lassen Sie uns das Positive um Gottes Willen nicht zu sehr verehren, sondern lassen Sie uns unsere Urteile ironisch behandeln und ihnen dadurch den Charakter des Problematischen erhalten. Das ist vielleicht also für Fehlerkultur im Unternehmensbereich auch ein guter Hinweis, nicht absolut nach Haus zu kommen mit jeder Behauptung. Und insofern sich eine gewisse, sagen wir mal, angelsächsische, ironische Haltung anzugewöhnen und ein wenig an die Relativität der Behauptungen, die in die Zukunft orientiert sind, zu denken. Das ist also der eine Punkt. Dann hat die Neurowissenschaft zwei andere ganz wichtige Bereiche entdeckt, die ganz besonders relevant sind, wie ich meine, für Sie auch als Unternehmer. Das eine ist die Entdeckung der, ich habe gerade gesprochen über die neuronalen Grenzen unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit. Es gibt eine andere große Fehlerquelle, die hängt zusammen mit den neuronalen Grenzen unserer Informationsverarbeitung. Auch hier sind wir an sich sehr antiquierte Wesen. Wir sind in der Lage, etwa 200 bis 300 Kalkulationen durchzuführen im Neokortex, also dem jüngeren Teil unseres Gehirns, der zuständig ist eben für die Verarbeitung von Informationen und dann Umwandlung in Entscheidungen. Wir bedenken viel zu wenig, dass, und das sind jetzt die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung, dass der Satz nicht stimmt, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit, ich bin gestresst. Stressfaktor als eine der ganz großen Fehlerquellen, die Sie sich vorstellen können, was ja heute sehr stark auch unter dem Rubrum Zeitmanagement ja behandelt wird, sondern es ist genau umgekehrt. Wir haben keine Zeit, weil wir gestresst sind. Das wird Sie jetzt vielleicht wundern. Der umgekehrte Weg ist, wird in der Hirnforschung erklärt dadurch, dass wir bei einer Überlastung von Informationen, und das ist ja eines der ganz großen Probleme, vor denen wir heute stehen, auch in der Informations- und Medienwelt, dass gewissermaßen ein Protest des präfrontalen Kortex stattfindet. Er schüttet nämlich Stresshormone aus. Es entsteht also eine Ausschüttung von Stresshormonen, die zur Folge haben, dass wir uns kaum länger als 2, maximal 3 Minuten überhaupt konzentrieren können. Das sind also ganz gefährliche Vorgänge, die dann natürlich zu gewaltigen Fehlerproblemen führen und zu einer enormen Absenken der Effizienz des Arbeitens. Die Konzentration lässt also geht schlagartig zurück. Und die Frage ist vor allen Dingen hier, was kann man dagegen tun? Und das ist eine der Überlegungen, die vor allen Dingen in den USA, aber auch in Japan sehr stark Eingang gefunden hat inzwischen. Man nutzt diese Erkenntnis, dass nämlich die Stresshormone abgebaut werden, wenn wir uns, sagen wir mal, eine halbe Stunde, das ist ausreichend, bewegen und etwas anderes tun. Oder zum Beispiel mittags einfach mal eine betrieblich erlaubte Siesta von einer kurzen Zeit eingeräumt wird. Das erhöht die Leistungsfähigkeit, die Konzentration und alle die Faktoren, die Sie brauchen für eine Entscheidungsfindung, enorm. Steht in einem ganz anderen Verhältnis, in gar keinem Verhältnis zu dem Versuch, trotz Ausschüttung der Stresshormone Entscheidungen weiter zu fällen. Also das ist eine der ganz wichtigen Ergebnisse der neuronalen Forschung. Und ich komme zu einem dritten sehr wichtigen Ergebnis, wie ich meine, das ist die Fehlerquelle, die resultiert in einer, wie ich das mal nennen möchte, einer relativen Inkompetenz der Entscheidungsträger, vor allen Dingen in komplexen Systemen. Das gilt nicht nur für den Bereich der Wirtschaft, das gilt natürlich ganz besonders heute im Bereich der Politik, aber auch in anderen Lebensbereichen. Das ist eine Fehlerquelle, die zusammenhängt mit dem Problem, dass wir im Grunde von einem völlig falschen System ausgehen, mit dem wir heute noch, vor allen Dingen in der westlichen Welt, meinen, Entscheidungen treffen zu können. Die Komplexität, darauf komme ich später nochmal im Hinblick auf die westliche Fehlerkultur, der Systeme, in denen wir leben, die ununterbrochen zunimmt, hat längst die Grenze erreicht, die wir von unserer neuronalen Beschaffenheit überhaupt leisten können. Es ist nämlich die große Erkenntnis, auch wieder von Wolf Singer in einem großen, berühmten Essay, Der Beobachter im Gehirn. Er kommt heraus, dass das komplexeste System, das wir in der Welt haben, das effizienteste System, das wir haben zur Lösung von Problemen und Entscheidungen, unser Zerebralsystem überhaupt selber ist. Und hier ist nun also geforscht worden, wie das eigentlich funktioniert. Und da kommt heraus, dass unser Prinzip hierarchischen Befehls- und Entscheidungsstrukturen, an denen wir ja weitgehend noch hängen, aus irgendwelchen Gründen, gerade in besonders komplexen Unternehmen und Systemen absolut falsch ist. Denn das komplexeste und effizienteste System arbeitet überhaupt nicht nach dem System der Zentralisation, sondern völlig dezentral. Wir entscheiden im Gehirn optimal durch Prozesse, die im Momentan hergestellt werden, durch Dekonzentration der Entscheidungsareale im Gehirn. Das sind Systemzustände, die herbeigerufen werden durch verschiedene Bereiche des Gehirns, in denen verschiedene Informationen abgerufen werden, ohne dass eine einzelne lenkende Instanz da ist, die dies verarbeitet. Das heißt also, das deutet sehr stark darauf hin, dass wir sehr viel mehr dezentral arbeiten müssten, wenn wir es mal wissenschaftlich ausdrücken wollen, viel mehr transdisziplinär arbeiten müssen, wenn wir heute wichtige Entscheidungen treffen wollen und möglichst Systemzustände eine vernünftige Antwort finden wollen. Also ich empfehle Ihnen sehr, das gibt es im Taschenbuch, Der Beobachter im Gehirn von Wolf Singer, der ganz besonders eben auf die Probleme der Unternehmensführung hinweist und Ihnen zeigt, wo die Grenzen dieser hierarchischen, zum Teil ja auch patriarchalischen Entscheidungsstrukturen sind, wie wir eigentlich umdenken müssten. Und damit komme ich im Grunde auch schon zu dem anderen Thema, das ich angedeutet habe, nämlich die Frage der Fehlerkulturen im Laufe der kulturellen Evolution. Wo wir vor dem großen Problem stehen, dass wir im Grunde einen ungeheuren Kosmos von Fehlerkulturen entwickelt haben weltweit und wir im Grunde vor dem Horizont der historischen Entwicklung der Fehler überhaupt nicht definieren können, was ein Fehler ist, sondern dass man sich im Grunde zurückziehen muss auf den Satz, den Talleyrand geprägt hat, der mal gesagt hat, die Hochverrat ist eigentlich nur eine Sache des Zeitpunkts. Auch Fehler sind im Grunde eine Sache des Zeitpunkts. Sind eine Frage der jeweiligen Zuordnung auf die jeweiligen Fehlerkulturen, mal abgesehen von rein technisch-mathematischen Fehlerlösungen, wo diese Frage der kulturellen Implikationen dann keine so besondere Bedeutung spielen. Und damit kommen wir zu einem ganz besonderen Bereich, der zu dem geführt hat, was wir heute letztlich als eine hypertrophe, perfektionistische Nullfehlerkultur haben. Sie wissen, dass wir in der Politik, auch in der Medizin im Grunde keine Fehler machen. Zumindest wird das nach außen hin so propagiert. Und das ist eine sehr weit verbreitete Haltung in der westlichen Kultur, die sich sehr stark entwickelt hat seit der Aufklärung. Darüber gibt es auch sehr interessante Untersuchungen, die zeigen, dass sich unsere Fehlerkultur, westliche Fehlerkultur, sehr stark entwickelt hat, eben durch die Konzentration auf das, was Herr Plischke vorhin erwähnt hat, nämlich die einseitige Dominanz einer rein ratio-gesteuerten Betrachtungsweise der Welt, also eine ratio-orientierte, mechanisch-funktionales Verständnis von Fehlern, bei denen wir aufgrund der Aufklärung und der Säkularisation letztlich die anderen Kompetenzen zur Bewältigung oder von Fehlern marginalisiert haben. Also die ganzen Kompetenzbereiche der emotionalen Intelligenz, der ästhetischen Intelligenz, der auch religiösen Kompetenz Alle diese Fragen sind relativiert und ausgeblendet durch die Verstandeskultur. Übrigens von der, ja, schon Goethe sagte, der Verstand ist hochmütig und ein abgenötigter Widerspruch bringt ihn sofort zur Verzweiflung. Das heißt, die Verstandeskultur ist eigentlich die Kultur, die diese perfektionistische Haltung, die wir auch in den Unternehmen ja sehr, sehr leicht realisieren, immer wieder ganz besonders begünstigt, während umgekehrt diese anderen Kompetenzen, die ich genannt habe, relativierend wirken könnten und regulierend wirken könnten. Aber wir haben sie im Grunde durch unsere sehr starke logozentrische, ratiohörige westliche Fehlerkultur weitgehend ausgeblendet. Und die Verstandeskultur ist eigentlich die Kultur, die diese perfektionistische Haltung, die wir auch in den Unternehmen ja sehr, sehr leicht realisieren, immer wieder ganz besonders begünstigt, während umgekehrt diese anderen Kompetenzen, die ich genannt habe, relativierend wirken könnten und regulierend wirken könnten. Aber wir haben sie im Grunde durch unsere sehr starke logozentrische, ratiohörige, westliche Fehlerkultur weitgehend ausgeblendet und entdecken jetzt im Grunde relativ spät, dass wir diese Dinge mit hineinnehmen müssen. Und damit komme ich zu dem anderen großen Bereich, der meines Erachtens viel zu wenig bei uns im Umgang vor allen Dingen mit der asiatischen Welt betrachtet wird, nämlich, dass sich dort, um jetzt nur dieses eine Beispiel der asiatischen Welt zu nehmen, ich komme nachher vielleicht noch mal ganz kurz auch auf die islamische Welt, ohne zu bemerken, dass hier sich eine ganz andere Fehlerkultur entwickelt hat, die fatal ist für uns in der Unternehmensführung, vor allen Dingen, wenn wir irgendwie ein Gespräch zu führen mit anderen Unternehmen aus diesem Bereich und nicht die grundsätzlichen Parameter im Auge haben, die die dortige Kultur und Fehlerkultur bestimmen. Und wenn Sie erlauben, sage ich dazu ein paar Worte, vor allen Dingen immer jeweils auch in der Differenz zur westlichen Fehlerkultur. Wir haben in Europa entwickelt eine Fehlerkultur, die nicht nur perfektionistisch ist, sondern die eben sehr stark orientiert ist auch an der Schuldkultur. Wir haben durch die christliche Tradition den Begriff der Erbsünde sehr stark die Verantwortung des Einzelnen, Zuweisung auf den Einzelnen entwickelt. Im Grunde also eine Schuldkultur, die so weit geht, dass man also sich damit ein Leben lang belastet fühlt. Mit dem Ziel, mit dem interessanten Ergebnis, das Nietzsche mal auf die Formel gebracht hat, wenn die Christen wirklich Christen wären, müssten sie eigentlich erlöster aussehen. Das ist eben durch diese enorme Schuldbewusstsein, das wir hier kultivieren, existiert das ja kaum. Das heißt also, wir haben hier eine sehr stark entwickelte Individual- und Schuldkultur entwickelt. Und Streitkultur natürlich auch, weil die Individuen natürlich sehr stark antagonistisch aufeinanderprallen. Auch eines der großen Probleme natürlich auch in der Unternehmensführung. Und dass auf diese Weise wir kaum Organe entwickelt haben für eine ganz andere Welt, die sich über 2500 Jahren in Asien gehalten hat, als die vielleicht wirkmächtigste Sozial- und Staatslehre, nämlich den Konfuzianismus, der dazu geführt hat, dass die asiatischen Kulturen ganz anders orientiert sind, nämlich im Sinne einer Konsens- und Harmoniekultur. Das heißt, der Solist, der dorthin reist und glaubt, dort hier nach europäischem Muster im Sinne der Individual- und Schuld- oder Streitkultur jetzt relativ rasch Entscheidungen zu treffen, ist absolut auf dem Holzweg, weil er nicht sieht, dass ihm fast immer ein Kollektiv gegenübertritt bei den ersten und auch weiteren Gesprächen. Das heißt, in Asien haben sie eine Kollektiv- und Harmoniekultur, die notwendigerweise diesen neuronalen Effekt, den ich vorhin erwähnt habe, nämlich die Grenzen unserer Fähigkeit, die Dinge wahrzunehmen und dadurch Fehler zu entwickeln, dadurch begradigen, dass sie dezentral arbeiten. Das heißt, sie lassen sehr viele mithören in dem Gespräch und dann arbeiten sie in einem relativ langen Prozess. Man braucht eben viel Geld und Zeit, um in Asien überhaupt Fuß zu fassen natürlich. Entwickeln sie dann ihre Gegenposition oder entwickeln sie dann das, was dann schließlich, wenn sie Glück haben, dann zu irgendeinem Geschäftsabschluss führt. Hinzu kommt vor allen Dingen, dass auch dort, da Asien ja im Grunde die großen Schritte nicht kennt, die zu dieser Individualkultur bei uns geführt haben, nämlich vor allen Dingen natürlich die Französische Revolution, die Aufklärung, aber auch natürlich die Religionskriege, dass sie sehr viel stärker nicht logozentrisch orientiert sind wie wir, sondern sehr viel stärker das gilt, was ich die anderen Kompetenzen genannt habe, also emotionale Kompetenz etwa oder auch ästhetische Komponente. Das heißt, das, was man in Japan nennt, das sogenannte Kimochi, ist eine ganz andere Diskurskultur, bei der wir an die Wand laufen, wenn wir glauben, dass wir mit unserer analytischen Gesprächs- und Diskussionskultur meinen, den anderen überzeugen zu müssen. Das läuft völlig schief, weil entscheidend für den Erfolg eines Gesprächs das Kimochi ist. Das heißt, das Bauchgefühl, das sie vermitteln müssen. Und das dauert lange. Das heißt, sie müssen sehr viel mehr im Kollektiv und interpersonal ein Gefühl der Entspanntheit, des Hinhörens und der Kommunikation entwickeln, das uns in diesem Sinne fremd ist und vor allen Dingen von uns als störend und höchst zeitraubend empfunden wird. Sie müssen also dort sehr viele Runden, auch Alkohol, über sich ergehen lassen und immer wieder erscheinen, damit dieses Kimochi stimmt. Also das ist die andere große Seite, die Sie da berücksichtigen müssen. Und dann kommt hinzu, das ist eben ein Punkt, wo zum Beispiel Toyota federführend heute eigentlich ist, in Japan vor allen Dingen, mit großen Erfolgen ja auch auf dem Automobilmarkt, dass gerade diese unsere Schuldkultur nicht existent ist. Diese Konsens- und Harmoniekultur hat nämlich dagegen eine Schamkultur entwickelt, die viel leichter zu handeln ist. Das heißt, in Japan hören Sie unzählige Male am Tag, das wurde sogenannte Sumimasen, ich entschuldige mich. Das heißt, damit sind Alimini-Probleme im Grunde beseitigt gegenüber dem Kollektiv, der Gemeinschaft, in der man lebt. Und daraus resultiert auch, dass die Unternehmen im Grunde geführt werden, sehr viel mehr im Sinne einer Familie, die dann entschuldigt. Das heißt, die Offenheit, die Möglichkeit, Fehler offen zu besprechen, ist aufgrund dieser ganz anderen Konsenskultur sehr viel leichter gegeben und wird auch dort enorm praktiziert. Also Toyota hat täglich solche Fehlerdiskussionen, wo in aller Offenheit diese Fragen besprochen werden und daraus dann Fortschritte erzielt werden. Das ist also ein großer Vorteil, der dort aufgrund dieser ganz anderen konfuzianischen Kultur entstanden ist. Und dann ein ganz anderer wichtiger Punkt, der uns heute hier im Unternehmensbereich große Probleme bereitet, die Rekrutierung von Führungseliten. Wir haben hier heute ein ganz großes Problem, speziell auch in Deutschland, nach etwa 40 Jahren konsequenter Eliten- und Leistungsverweigerung, ich will jetzt nicht auf die Gründe eingehen, während die konfuzianische Bildung, Konfuzianismus, die Bildung nach wie vor seit 2500 Jahren als das höchste Ideal des Lebens überhaupt betrachtet. Und zwar Bildung im Sinne einer möglichst hohen Entwicklung der Ausbildung der Person, aber im Dienste, nicht etwa nur im Sinne einer egoistischen Selbstverwirklichung, sondern im Dienste des Gemeinsinns, also der Harmonie- und Konsenskultur, und zwar praktiziert auf der Ebene der Familie und dann höher steigend im Bereich des Staates. Wir haben heute eine gewaltige Herausforderung, gerade von hierher, aus Asien, weil dort bereits mit dem dritten Lebensjahr da ernst gemacht wird, oder schon so im zweiten Lebensjahr ernst gemacht wird, mit diesen absoluten Bildungsforderungen des Konfuzianismus. Das heißt, der Sensei, der Lehrer, ist die höchste Respektsperson, und hieraus resultieren bei Problemen, die es selbstverständlich auch in Japan gibt. Sie wissen, es gibt Selbstmordraten und es gibt einen ungeheuren Stressfaktor, der dadurch natürlich auch entwickelt wird. Daraus resultiert aber in einer Zeit, und da kommen jetzt wieder die Neurowissenschaftler, in der eine enorme Plastizität des Gehirns gegeben ist, eine praktisch irreversible Motivations- und Leistungsbereitschaft, die nicht wieder verändert werden kann. Das heißt, durch die ganz frühe Konditionierung, die viel früher ansetzt als bei uns, kommt hier eine Leistungs- und auch Effizienzbereitschaft, die übrigens getragen wird dort von den Familien. Japan und China sind die größten Gläubiger der Länder der Welt, weil sie unter anderem riesige Kapitalakkumulationen haben aus privaten Mitteln, die für die Bildung der Kinder in den Familien bereitgestellt werden. Japan ist, jetzt ist es Überflügel von China, bis heute der größte Gläubiger der USA, darüber wird kaum gesprochen, aufgrund der unglaublichen Kapitalreserven, die dort gebildet worden sind, für ganz niedrige Zinssätze in den Sparkassen, die dann als Kredite an die USA gegeben worden sind. Schuldverschreibungen. Also das sind Möglichkeiten, die dazu führen, dass man dort heute sehr viel leichter Eliten entwickeln kann, die aber wiederum nicht isoliert da sind, sondern im Kontext der Gemeinschaft, der Gesellschaft arbeiten. Das sind Herausforderungen, die, meine ich, wir uns sehr viel stärker heute überlegen müssen, wenn wir auch von Seiten der Unternehmenskultur darauf achten, wie wir eigentlich überhaupt unseren Nachwuchs generieren wollen, Elitennachwuchs. Das heißt, wir müssten sehr viel mehr heute daran denken, dass wir sehr viel früher mit der Bildung beginnen und dass hier die Leistungsparameter von vornherein in dem Sinne gefördert werden, wie es jetzt zum Beispiel der langjährige Leiter der Eliteschule Salem propagiert. Das ist auf dem Wege, ein absoluter Bestseller zu werden. Herr Bueb heißt er, B-U-E-B, der hat ein großes Interview im letzten Spiegel gegeben, wo er im Grunde eine völlige Umkehr unseres Bildungssystems verlangt, im Sinne im Grunde, ohne dass er das ausspricht, der konfuzianischen Vorstellungen von Bildung, nämlich Disziplin verbunden mit den Sekundärtugenden der Dankbarkeit, der Höflichkeit, des Respekts etc. Also das sind ganz große Herausforderungen, die, meine ich, auch wichtig sind für Sie und die Frage der europäischen Unternehmenskultur. Also daraus kann man die Frage am Schluss ableiten, was sollen wir tun, was können wir tun. Wir haben heute eine Herausforderung, die noch gar nicht so richtig im allgemeinen Bewusstsein angekommen ist. Die Chinesen haben jetzt den Konfuzius wiederentdeckt und starten mit ungeheurem finanziellen Einsatz über 120 Konfuzius-Institute in Europa aufzubauen. Das erste ist bereits im April eröffnet worden in Berlin, das zweite in Erlangen, in Frankfurt wird das nächste eröffnet, mit der Zielsetzung, diese großen beiden Parameter, die bei uns vollständig an die Wand gefahren sind, nämlich die Familie, den Begriff der Familie. Wir haben ja die Tugenden der Familie alle delegiert an den Staat und stehen auf der anderen Seite als egoistische Selbstverwirklichung einer reinen Anspruchs- und Forderungsgesellschaft. Das kann natürlich nicht gut sein. Der Staat gebiert selber keine Kinder. Dadurch ist also bei uns eine Erosion dieses Begriffs der Familie, mit dem die Chinesen diesen Begriff, der zentral ist für den Konfuzianismus, praktisch bei uns als trojanisches Pferd wieder einführen wollen und vor allen Dingen den Bildungsbegriff. Die wollen erreichen, dass bis zum Jahre 2010, so die öffentliche Parteifeststellung, über 100 Millionen Chinesisch sprechen hier bei uns in Europa. Und zwar auf der Basis der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, der absoluten Überlegenheit der Symbolsprachen gegenüber unseren alphabetischen Sprachen. Das wird Sie vielleicht jetzt sehr überraschen. Wir wissen heute aufgrund neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, dass der ganz frühe Beginn des Lernens der chinesischen Sprache zum Beispiel notwendig ist, weil sehr viel mehr neuronale Netzwerke entwickelt werden müssen als bei uns. Das heißt, hier wird also eine Eliteförderung oder sagen wir mal Leistungs- und Motivationskonditionierung betrieben durch die Sprache. Wir wissen, ich kann Ihnen das im Einzelnen, wenn Sie das später interessiert, mal sagen, wie diese neurowissenschaftlichen Ergebnisse genau aussehen. Da fallen uns praktisch die Ohren ab, was dabei rauskommt. Mit dem Ergebnis, dass heute in den USA, die ja natürlich viel näher durch den Pazifik nach Asien orientiert sind, nicht Spanisch, sondern Chinesisch die meist nachgefragte Sprache der Colleges ist und es zu den Besonderheiten gebildeter und Familien gehört, heute sich vor allen Dingen eine chinesische Au-pair-Mädchen zu genehmigen. Das schwappt übrigens inzwischen so langsam hier auch nach Europa über. Das vielleicht also als ein kurzer Hinweis, im Übrigen eben Transdisziplinarität und vor allen Dingen eben die Möglichkeit, die Hürden zu nehmen, die uns hindern, aus Fehlern zu lernen. Vielleicht bin ich ein bisschen zu pessimistisch, erscheine ich vielleicht. Ich darf vielleicht zum Schluss darauf hinweisen, dass ja Karl Krausch schon gesagt hat, Optimismus ist eigentlich nichts anderes als Mangel an Information. Und für die Pessimisten hat ja der große österreichische Komödiendichter Nestroy gesagt, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf, aber erst dann. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Osten, für diese wunderbare Einführung des Themas, das wir nach einer halbstündigen Pause fortsetzen.